Hallo und herzlich willkommen zum QM-Talk, dein Podcast rund um Qualitätsmanagement, Normen und digitale Managementsysteme. Wir, das sind Michael Kornmann von der Firma QS Kornmann und Michael Schiffer von der Firma Tequalis, teilen wertvolle Einblicke und praktische Tipps, wie du Qualitätsmanagement erfolgreich in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Mach dich bereit für eine spannende Diskussion und hilfreiche Ratschläge. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Michael, grüße dich.
Hi Michael.
Hi. Freitagnachmittag, schlechtes Wetter, wir haben Mitte Februar und ich würde sagen, wir haben wieder ein schönes, interessantes, lustiges, kurzweiliges Thema vorbereitet, oder?
Ja, ein Thema, über das wir bisher auch noch gar nicht gesprochen hatten, ja. So ein bisschen. Was aber, würde ich mal sagen, eigentlich top aktuell ist, vor allem jederzeit, weil es geht um Kommunikation, es geht um Sprache. Und auch wenn wir nicht gleich das Wörterbuch schreiben, Deutsch QM, QM Deutsch, wollen wir heute trotzdem mal ein bisschen darüber sprechen, wie man das im QM-Bereich sich so ein bisschen einfacher machen kann oder was unsere Erfahrungen sind, wo wir vielleicht mal auf sprachliche Hürden gestoßen sind. Und ich denke, das wird ganz spannend heute.
Ja, ich glaube auch, es wird interessant werden und es wird vielleicht für ein paar QMler so ein Tick sein, nicht ganz so normlastig zu schreiben und für einige, die es lesen, so ein bisschen ein Verständnis dafür zu haben, warum man an manchen Stellen doch normlastig schreibt oder schreiben sollte oder der Meinung ist, schreiben zu müssen. Puff, fangen wir einen komplizierten Satz an, ja.
Ja. Ich denke, mit dem Thema Norm hast du schon einen ganz guten Einstieg gemacht, weil Normen lesen ist gar nicht unbedingt immer so einfach. Weil ja. Normen haben natürlich ihre ganz eigene Sprache und sind teilweise mal sehr offen und teilweise mal einfach sehr spezifisch in ihren Formulierungen. Und deswegen, sage ich mal, will Normen lesen so ein bisschen gelernt sein, beziehungsweise weniger lernen. Vielleicht ist es so eine Gewöhnungssache auch ein bisschen, dass man lernt, die so ein bisschen zu interpretieren. Und dann ist das nicht nur die eine Herausforderung, das, was in der Norm steht, zu interpretieren, wie das jetzt auf mich oder mein Unternehmen passt, sondern es dann auch noch in eine verständliche Sprache zu übersetzen, dass ich sage, ich habe eine klare Wortwahl, ich bin halt gewissermaßen strukturiert, weiß halt, wo ich halt hin will und kann das auch vermitteln und kann das Ganze übersichtlich gestalten. Und ich rede halt nicht unbedingt an meiner Zielgruppe vorbei, weil meine Zielgruppe sind ja die unterschiedlichsten Abteilungen. Das ist meine IT-Abteilung, das ist meine Produktion, das ist aber auch mein Vertrieb und mein Marketing-Team. Und ja. Die alle auf eine Seite zu bringen, ist manchmal sicherlich eine Herausforderung, weil jeder auch mit einer anderen Sprachsystematik aufgewachsen ist oder ausgebildet wurde.
Ja, wobei ich glaube, du stehst... Ich habe das schon ein paar Mal gehabt, du stehst als QMler oder als der Qualität oder QM macht im Unternehmen, der die Dokumente mit vorbereitet, der das System ein bisschen pflegt, der den ganzen Kram macht, stehst du, glaube ich, zwischen viel mehr Stühlen. Du hast ja nicht nur deine Mitarbeiter, denen du Prozesse, Arbeitsanweisungen unterstützt zu erstellen und ein bisschen mit an die Hand gibst. Du hast auf der anderen Seite auch die Geschäftsleitung, denen du ein bisschen was erklären musst und was rüberbringen musst. Und du hast als dritte interessierte Partei, ja, was ist da, ja, hast du ja dann doch auch unter all dem Flexiblen, was wir immer erzählen und über all die Kreativität, die du in unsere QM reinbringen musst und alles, was du so für dein Unternehmen machen musst über das ganze Jahr, hast du am Ende vom Tag mindestens einmal im Jahr einen von der ZERT-Stelle da, der halt eben auditiert, der halt wirklich ein Auditor ist und der halt sehr schnell innerhalb von kürzester Zeit dein System verstehen will, dann verstehen muss und eine gewisse Bewertung abgeben muss. Und da bist du trotz all Flexibilität, das ist so mein Ding, immer auch so ein Stück weit bedacht, ihm Formulierungen und textweise ihm so an die Hand zu geben, dass er sich sehr schnell wiederfindet und er sich sehr schnell zurechtfindet. So sehe ich es zumindest.
Ja, ich denke, wichtig ist bei der Sache, dass man so ein bisschen einen Mittelweg findet, weil viele Formulierungen und Bezeichnungen sind ja oft auch ein bisschen historisch gewachsen über die Zeit in Unternehmen. Und das sind nicht nur Formulierungen selbst, das sind teilweise, so wie ich es gesehen habe, auch die Bezeichnungen für Positionen im Unternehmen. Also ich habe das auch schon im regulierten Bereich gehabt, wo man halt, jetzt nicht mal die gute Laborpraxis, wo ich meinen Prüfleiter habe, die Leitung der Prüfeinrichtung. Und ich kenne Prüfeinrichtungen, wo diese Positionen, die eigentlich genauso in den Regularien auch drinstehen, im Englischen oder im Deutschen, eigene Namen haben. Ja. Das weil das im Unternehmen einfach so gewachsen ist, weil das Unternehmen mal mit einem anderen System angefangen hat und diese Positionen aber analog sind. Und da ist es halt wichtig, dass man irgendwo festhält, was was eigentlich ist. Und das ist allerdings auch kein Problem. Also wie ich es erlebt habe, sind die Unternehmen erfolgreich damit klargekommen. Das wurde halt auch mal schriftlich festgehalten und wird dann auch bei den Audits oder so erklärt. Aber das kann man machen. Aber wichtig ist es halt, dass es halt wirklich nachvollziehbar ist und dass es auch entsprechend ankommt, sodass halt der Auditor und natürlich die Leute, die auditiert werden, dann ein bisschen dieselbe Sprache sprechen, dass es nicht zu Verwirrung kommt, wer jetzt eigentlich hier die verantwortliche Person ist.
Genau, und da bist du so als QMler, so sehe ich mich, so QMler so ein bisschen, also als Bindeglied, der wirklich die Transition macht, QM Deutsch, Deutsch QM, der nämlich auf der einen Seite versuchen muss oder versucht oder macht, dass die Mitarbeiter, die das lesen, eben nicht so tief in dem Normativen sind und nicht in so einer, nenn's mal in so einer, wie du hast eben schon gesagt, dass eine Norm lesen ist schon eine komplizierte Sache, aber eine Norm eben so norm, also so gerecht umsetzen, dass das happy ist und dass alles glücklich ist, ist was anderes. Das heißt, du musst auf der einen Seite den Mitarbeitern schon eine Wortwahl und einen Aufbau von irgendwelchen Prozessen und Arbeitsweisen an die Hand geben, womit die sich identifizieren können, wo die dann einfach sagen, boah, was ist denn das für ein Firlefanz? Wer versteht's denn, ja? Weil es ist zu lastig. Aber auf der anderen Seite musst du halt auch, wenn ein Auditor von der anderen Seite drückt oder eine Geschäftsleitung kommt, du musst dich halt auch schon in irgendeiner Art und Weise, wie du schon sagtest, mit irgendwelchen Rollen, mit irgendwelchen Beschreibungen von Tätigkeit, so ein Stück weit, so ein paar Buzzwords aus der Norm einfach in deine Prozesse und dein Vorgehen reinwerfen, damit halt einfach so ein paar Dinge eben drinne sind, wo sich andere Auditoren oder auch andere QMler, wenn sie mal kommen, also wenn andere sich das QM-System vom Unternehmen anschauen, so ein Stück weit zurechtfinden. Das finde ich ist wichtig. Und da rede ich nicht von, und da bin ich ganz weit weg davon, QM-Handbücher und Prozesse nach Normkapiteln aufzugliedern und Prozesse so zu nennen, wie die Normkapitel sind und zu sagen, boah, das ist das Wort, steht jetzt genau in der Norm drin, also müssen wir es so tun, sondern ich bin einfach eher dafür, dass du dich so ein Stück weit orientierst, dass das Ding halt einfach, um mal konkret zu bleiben, dass sowas halt einfach, ich nenne es dann einfach Managementbewertung. Es ist auch mal ein ganz blödes Beispiel rauszugreifen. Und es ist halt einfach ein Organigramm. Und es ist eine Qualitätspolitik im Unternehmen. Und das sind so Dinge, wo ich einfach sage, dass da muss ich das Unternehmen und die Mitarbeiter einfach dran gewöhnen. Das heißt halt so. Wir fangen nicht an und schreiben, wie war das Unternehmen letztes Jahr? Oder welche Leistung hat mein Unternehmen letztes Jahr erbracht? Oder wir sagen nicht, so ist unser Unternehmen, welche Aufgabe hat welcher Mitarbeiter oder sowas, sondern das ist ein Organigramm. Also das sind so Dinge, bin ich zumindest der Meinung, dass man das machen sollte. Oder ich mache es so.
Nee. Nee, da bin ich aber voll dabei. Man sollte sich an gewisse Standards halten. Und man kann sich trotzdem an Standards halten und trotzdem sich seine Individualität bewahren oder seine Firmenidentität. Und man muss halt ein bisschen wissen, wo es jetzt wichtig ist. Und du hast eigentlich schon gerade die wichtigsten Sachen so ein bisschen angesprochen, dass halt gewisse Dinge einfach einen greifbaren Begriff haben.
Ja.
Das Organigramm finde ich immer ganz schön. Das ist einfach so, ich würde auch sagen mal, gesellschaftlich bekanntes Wort in den meisten Fällen.
Ja.
Und da sollte man schon gucken, dass man gewisse Strukturen auch so benennt, wie es, sage ich mal, den Großteil im Umfeld auch macht. Weil das macht die Kommunikation an der Stelle einfacher. Es macht die Kommunikation mit den Auditoren, vielleicht auch mit Lieferanten, wenn mal was angefragt wird, einfacher. Oder wenn man von externen einfach auch von einem anderen Unternehmen auditiert wird. Und da spart man sich dann ein bisschen Erklärungsstress und Zeit. Insofern bin ich da auch voll dabei, sich an ein paar Standards halten. Und es gibt genug Sachen, wo man sich Freiheiten bewahren kann. Ich hätte auch gleich mal eine Frage an dich, wie du das siehst. Wenn wir nämlich jetzt in ein anderes Thema der Benennung einsteigen. Mhm. Wie siehst du das, interne Dokumente zu benennen? Weil ich sehe, es gibt in den Unternehmen meistens sehr viel unterschiedliche Varianten. Es gibt die einen nennen es SOP, also Standard Operating Procedure. Die anderen nennen es Arbeitsanweisungen. Für manche sind Prozessanweisungen das gleiche wie Arbeitsanweisungen. Andere sagen, nee, das eine ist für die Prozesse, das andere ist für die Handgriffe. Dann gibt es natürlich weitere Sachen wie Formblätter, Anleitungen. Ich habe auch schon gesehen, dass Leute das Regelungen nennen oder interne Regelungen. Die Vielzahl an Namen für Dokumente ist da wirklich groß. Also man kann da sehr kreativ werden. Wie siehst du das, solche Dokumente zu benennen?
Das ist ein absoluter Graus, wie du mir das gerade wieder gibst und wo ich einfach gerade jetzt innerlich ich klacker gerade so innerlich ein paar Kunden durch und muss bei dem einen oder anderen schmunzeln. Ich sehe es für mich sind, also das ist erstmal, wo ich es runterbreche. Ich spreche in meiner, wenn ich von QM-Dokumentation spreche oder spreche von Dokument, Verfahrensamt, was immer jetzt gleich alles kommt, da habe ich mir die Generik angewöhnt, da orientiere ich mich so ein bisschen an der Norm. Und da mache ich halt meinen Mitarbeitern oder dem Unternehmen, erkläre ich das einmal und sage, grundsätzlich reden wir über dokumentierte Informationen. Weil wenn wir in die Norm gucken, spricht die Norm von dokumentierten Informationen. Immer wenn die irgendwo was geschrieben haben will, heißt, ist in dokumentierter Form vorhanden oder muss dokumentiert werden. Also reden wir von dokumentierten Informationen. Und dann bin ich eigentlich ziemlich weg. Ob die das jetzt eine Arbeitsanweisung nennen, eine Prozessbeschreibung. Also es gibt den Ansatz und den Ansatz, den gibt es auch in verschiedenen Unternehmen und den kann man auch gut verfolgen, den kann man auch gut argumentieren, dass ich sage, ich habe eine SOP, die das Übergeordnete beschreibt und die SOP detailliert sich auf in Arbeitsanweisungen, die die Detailschritte verschreiben. Ich habe aber auch schon gute Unternehmen gesehen, die merkst selber, wie ich springe, die die SOP so gut und detailliert beschreiben, dass du am Ende keine Arbeitsanweisung mehr brauchst, weil es ist alles in der SOP drin. Ich glaube, das ist ein Stückchen Firmenphilosophie. Ich bin in großen Fertigungsbetrieben oder in großen Unternehmen, wo viel Fertigung läuft, viel Produktion und viel Handarbeit in Produktionsschritten drin ist, bin ich ein Freund davon, übergeordnet Prozessbeschreibungen zu machen, ganz grob, wie baue ich ein Auto zusammen, sage ich jetzt einfach mal, um es ganz groß zu treiben. Und wie ich dann die einzelne Tür montiere oder wie ich den ganzen Kram zusammen mache, da gibt es dann detaillierte Arbeitsanweisungen. Wie ich das Kabel löte, wie ich vorne abzuisolieren habe, welcher Stecker ich draufkrimpe, welchen Qualitätscheck ich an welcher Stelle habe, das mache ich in Arbeitsanweisungen rein. Aber eine Vielzahl der Unternehmen, da reicht's, wenn ich nenne es Prozesse. Das sind für mich Arbeitsprozesse. Und die sind so detailliert beschrieben, dass ich am Ende nicht mehr wirklich eine Arbeitsanweisung brauche, weil ein Prozess beschreibt für mich eine Tätigkeit im Unternehmen. Das ist so mein Mindset und da versuche ich immer hinzugehen. Und ich habe schon viele Firmen gesehen, die sich verrannt haben in, jetzt ist es ein Prozess, ist es eine Arbeitsanweisung. Und der größte Horror ist es, wenn wir kurz den Ausflug machen rüber in die Dokumentenlenkung, ist, wenn ich dann anfange und das ist eine SOP, also schreibe SOP rein oder ich schreibe ein P für Prozess oder ein PR oder ich schreibe AA für Arbeitsanweisung und dann zieht sich der ganze Kram nachher hinten durch. Das wird nämlich immer schlimmer, je weiter du in der QM-Kette nach hinten kommst. Wenn du an die Formblätter rankommst, was ist es dann? LI für Liste, FB für Formblatt, CH für Checkliste. Also wie viel, ich sehe dich schon grinsen, wie viel Kram willst du denn anfangen in der Lenkung und wie willst du dich verrennen? Dann geht das Ding los. Formblatt ist, wenn es leer ist, weil es ein Formblatt ist. Welche Dokumentenlenkung und welchen Namen kriegt es denn, wenn es dann ausgefüllt ist? Weil es ist ja dann nicht mehr das leere Formblatt, sondern auch. Deswegen habe ich mir angewöhnt, das sind für mich dokumentierte Informationen. Punkt. Keep it simple. Oder? Ja. Wie siehst du es?
Im Endeffekt bin ich auch ein Freund von Keep it simple. Was das halt, das ganze zeigt für mich halt so ein bisschen, wie wichtig es ist, dass man sich hier am Anfang ein bisschen Gedanken macht.
Ja.
Weil wenn ich sowas frisch aufziehe oder wenn ich vielleicht auch den Umstieg vom Papier auf digital mache, habe ich ja immer die Chance, das von vornherein entsprechend zu planen, zu koordinieren. Deswegen finde ich, ist es sehr wichtig, dass man sich am Anfang hier einen guten Plan macht, dass man sich überlegt, was brauche ich eigentlich? Was muss ich eigentlich abbilden? Bin ich ein Dienstleistungsunternehmen und kann vielleicht alles in eine Kiste schmeißen oder komme nur mit Prozessen klar oder bin ich halt ein produzierendes Unternehmen, das vielleicht verschiedene Klassen von Dokumenten braucht? Und da muss man sich einfach einen guten Plan machen, sich eine Struktur überlegen und auch eine Benennungsstruktur, die halt Sinn macht. Wie es am Ende genannt wird, das muss zur Unternehmenskultur passen, das muss zur Sprachkultur passen im Unternehmen. Und da bin ich relativ offen, wie man es nennt.
Genau.
Ich kenne Varianten, wo es nur eine Form von Dokument gibt und es wird halt hochgezählt mit einer Nummer. Klappt auch mit elektronischen Systemen wunderbar. Und ich kenne Varianten, wo es 2, 3 verschiedene Klassen von Dokumenten gibt, wo das aber auch Sinn macht. Ja. Wichtig ist, es muss zum Unternehmen passen. Und ich muss mir das vorher ein bisschen überlegen, was brauche ich und was ist vielleicht schon im Sprachgebrauch drin. Und dann einigt man sich auf eine Systematik und dann zieht man die einfach durch. Und damit fährt man dann eigentlich ganz gut.
Und genau das ist ist genau, und jetzt bist du genau an so einem Punkt, wo du QM, Deutsch, Deutsch, QM machst, weil du sagst, was auch vollkommen richtig ist, die Benennung einer Dokumentation, einer Qualitätsmanagement, einer Unternehmensdokumentation, die muss der Generik des Unternehmens entsprechen. Das muss passen. Wenn die das Prozesse nennen, Herrgott, dann sind es Prozesse. Wenn die das Arbeitsbeschreibung nennen, dann sind es Arbeitsbeschreibungen. Also das muss im Unternehmen, das muss ein Wording geben, was im Unternehmen gebräuchlich ist. Und wenn das Ding heißt, wie tun wir was, dann heißt das Ding, wie tun wir was. Also das ist, wie das Unternehmen tickt und wie die Unternehmen der Meinung ist. Und das ist dann das, was ich in der Dokument, im QM und in der Transition oder im Wording dann nachher dem Auditor erkläre. Wenn der Auditor sagt, ja, ich erwarte jetzt einen Prozess, sei langsam. Was du erwartest, sind dokumentierte Informationen, beziehungsweise willst wissen, wo was steht, wie was getan wird. Das heißt bei uns so und so. Und das heißt bei uns so und so, weil das bei uns der Sprachgebrauch ist. Und da, du zwingend erforderlich, muss das Ding keinen Namen haben, also keinen spezifischen Namen haben, sondern es muss eine eindeutig gekennzeichnete Information im Unternehmen sein. Wie wir die benennen, das ist genau unser Bier. An dieser Stelle. An dieser Stelle bin ich komplett auf der Unternehmensseite und auf, wie das Unternehmen das beschrieben haben will.
Ja, weil es gibt halt auch einfach keine Vorschriften, wie das Ganze heißen muss an der Stelle, zumindest nicht in den meisten Regularien. Und da habe ich gewisse Freiheiten, das abzubilden. Und wie gesagt, ich muss das so abbilden, dass es zum Unternehmen passt und dass es auch für jede Ebene im Unternehmen überhaupt auch verständlich ist. Weil man darf auch nicht davon ausgehen, dass die QM-Begriffe, die man so aus der Norm teilweise rauszieht, auch allen klar sind. Die sind nicht unbedingt für jeden verständlich. Und da muss man sich manchmal als QM-Manager auch mal selber an die Nase fassen, wenn man mal eine Präsentation oder eine Schulung macht, dass klar ist, was da ist eigentlich verständlich. Weil man hat natürlich so seinen eigenen Sprachgebrauch immer ein bisschen im Fokus. Und man darf aber nicht die anderen Mitarbeiter vergessen, die vielleicht nicht jeden Tag eine Norm in der Hand haben oder irgendein Reglement und das durchlesen, sondern die halt mit ganz anderen Aufgaben betraut sind, wo das nicht zum üblichen Sprachgebrauch gehört. Und das kann auch sowas Simples wie eine SOP sein. Es gibt genug Unternehmen, wo SOP, was für mich gerade aus dem regulierten Bereich einfach ein Standardbegriff ist, völlig normal ist und ich schmeiße mir diese Abkürzung um mich wie ein Wilder. Ich war schon in Unternehmen, wo das einfach überhaupt nicht klar war, weil die Leute einfach keine Berührungspunkte dazu hatten. Und das ist ja auch so überhaupt nicht falsch, weil es ist einfach nicht in der Alltagssprache integriert, weil man das einfach bisher nicht benötigt hat oder weil es einfach eine ganz andere Systematik hinten dran gab. Und da muss man halt auch immer gerade im Schulungsbereich ein bisschen aufpassen, dass man da die Leute nicht abhängt. Ja. Und dass die Leute die Anforderungen verstehen so ein bisschen und auch mittragen.
Gewöhnen. Aber das ist doch das Mindset von einem guten QMler, nenne ich es jetzt einfach mal so, dass der das Fingerchen hat, was ist das Wording im Unternehmen? Wie kommen die Mitarbeiter klar? Also du hast ja eben schon wieder gesagt, die Sprache, die in der Norm steht, und das ist ja Thema, ist nicht unbedingt zwingend erforderlich jedem Mitarbeiter klar. Also ist doch die Aufgabe des QMlers, wo greife ich die Ideen oder wo lasse ich den Mitarbeiter freien Lauf? Ey, wenn du das Ding so nennen willst, dann nenn es einfach so. Ich im QM stülpe dir jetzt nicht stumpf meinen Stiefel über die ganze Nummer und habe jetzt nicht zwingend erforderlich den Anspruch, das mit 10 Buchstaben irgendwie kryptisch selbstsprechend nach Normkapiteln sortiert, irgendeinen Lenkungsnamen zu geben, was nachher kein Mensch mehr findet, wo es nachher wieder Excel-Tabellen gibt, wo vorne der Dokumentenname im Klarstrich steht und dahinter ist, wie es denn wirklich auf dem Server abgelegt ist, weil es der QMler gerne so genannt haben wollte. Ich glaube, die Listen kennen wir alle. Und das ist so die Sache, wenn ich es gut machen will und wenn ich es richtig machen will, dann mache ich doch das für die Mitarbeiter und fürs Unternehmen. Also muss ich doch an diesen Stellen auf die Mitarbeiter hören und muss für mich als QMler irgendwann die Entscheidung treffen, alles okay, alles so, wie ihr das machen wollt, aber so ein paar Punkte, die lasst ihr mir. Da will ich hin, dass ich sage, es ist halt ein Organigramm. Wir reden halt von einer Managementbewertung. Ob es jetzt Bewertung oder Review heißt, Häkchen dran, ist egal, solange es eindeutig ist, ist alles easy. Aber so, dass man so, es ist halt ein Audit und ich habe einen Auditplan und ich habe einen Auditbericht und solche Sachen, die hole ich mir schon aus der Norm. Aber wie ihr eine Arbeitsanweisung, also eine Arbeitsanweisung, eine SOP, wie ihr das nennt, wo ihr reinschreibt, wie ihr was tut, das ist mir doch egal, solange es eindeutig ist und ihr damit arbeiten könnt.
Genau, es müssen halt die Leute, die damit arbeiten, auch benutzen können. Es muss in der Abteilung auch verständlich sein. Deswegen, das haben wir ja in den letzten Folgen auch immer wieder mal angesprochen, wir sind ja große Fans davon, dass die Prozesseigner ihre Dokumentation selber schreiben, nicht der QMB für alle das genau. Schreiben übernimmt und dann noch am besten in einer Sprache oder einem Style, der gar nicht den Prozess abbildet. Denn wie die Leute etwas handhaben, wie sie es auch untereinander, sage ich mal, in der Abteilung beibringen und weiterleiten, das sollte halt alles in derselben Sprache sein. Und es ist wichtiger, dass die das verstehen, als dass der QMB das auf den ersten Blick, sage ich mal, versteht. Ja. Es soll natürlich so geschrieben sein, dass beide das verstehen. Aber für mich ist es halt so, unsere Sprache, unser Kommunikationsmittel spiegelt halt auch die Unternehmenskultur wider. Und Ziel der Norm ist ja auch so ein bisschen, oder wenn wir jetzt, sage ich mal, die klassische ISO 9001 mal gucken, also so Basisnorm, ist ja auch wirklich, dass man das eigentliche Unternehmen abbildet, wie es wirklich ist. Und dazu gehört auch die Sprache, die wir im Alltag benutzen. Denn das ist unsere Kultur und das vermeidet ja auch Missverständnisse im Unternehmen. Weil es bringt mir nichts, wenn ich von irgendeiner Sache rede, jemand anderes aber darunter was ganz anderes versteht. Mhm. Also du hast das auch im regulierten Bereich. Über den Begriff Change kann man auch drüber streiten. Das sieht jemand im Labor vielleicht anders als jemand in der IT. Mhm. Und da gibt es einige Begrifflichkeiten, wo auch unterschiedliche Abteilungen das einfach aufgrund ihrer Ausbildung einfach anders gelernt haben, weil sie es im Alltag anders verwenden und auch was ganz anderes damit machen müssen. Und das ist ja auch nicht falsch. Aber da muss man halt gucken, dass man auf einer Seite so ein bisschen ist.
Sprichst du was Wichtiges an, was mich gerade anteasert? Verwendest du in deiner Beratung oder siehst du bei Unternehmen, kennst du noch diese typischen Begriffe und Abkürzungenlisten? Also früher waren die ja total hip. Hast du die überall gesehen? Siehst du die noch? Nutzt du die noch aktiv? Bist du da ein Freund von Abkürzungslisten und solche Sachen, dass man einfach so Buzzwords mal kurz erklärt?
Tatsächlich habe ich das noch oder sehe ich das noch in vielen Managementsystemen, dass es das gibt. Ich sehe hier allerdings verschiedene Ansätze. Ich kenne die, die, sage ich mal, so ein Abkürzungsverzeichnis haben, um mal so ein paar Buzzwords zu erklären. Und das finde ich grundsätzlich gar nicht so schlecht, weil wenn du dich mal gefragt hast, was bedeutet eigentlich SOP, dort findest du denn die Abkürzung drin, wenn du denn weißt, wo das Abkürzungsverzeichnis liegt und wenn ein Abkürzungsverzeichnis im besten Fall digitalisiert ist und über eine Suche funktioniert und du sagst, ich finde die Information einfach und schnell, dann ist ein Abkürzungsverzeichnis durchaus sinnvoll, sollte meiner Meinung nach aber auch nicht überstrapaziert werden, weil wenn das Ding 5000 Einträge hat für ein Unternehmen mit 20 Personen, dann ist es auch ein bisschen am Ziel vorbei. Also bin ich grundsätzlich nicht gegen Abkürzungen. Ich kenne aber auch die andere Variante, dass man das nicht macht und am Anfang der Dokumente manchmal eine kurze Abkürzungstabelle über das hat, was in dem Dokument ist.
Ja.
Das ist aber auch nur sinnvoll, wenn das auch nicht den Rahmen sprengt. Wo du sagst, okay, ich bin in dem Dokument und was ich da drin an Abkürzung brauche, das finde ich halt direkt am Anfang. Oder es ist vorne einmal im Text abgekürzt. Es bringt mir nur nichts, wenn es 20 Seiten später die Abkürzung steht. Also ich finde, irgendwo musst du diese Abkürzung erklären.
Mhm. Genau.
Ich bin aber mit Abkürzung grundsätzlich eher sparsam. Und wenn dann Abkürzung allgemeiner Natur, entweder in so einer Liste oder kurz im Dokument.
Ja, also ich bin ein absoluter Freund von diesen Abkürzungslisten, nenne ich sie jetzt einfach mal, weil die genau solche Sachen definieren. SOP, Standard Operation Procedure, hier beschreiben wir unsere Prozesse. Arbeitsanweisung, detailliert Arbeitsschritt, Schritt für Schritt Erklärung, wie etwas auszuführen ist. ERP, unser ERP-System, aktuelle Nutzung, bitte schau in der IT-Übersicht. CRM, unser Customer Relationship System, bitte guck da rein. Ja, also ein paar Abkürzungen im Unternehmen und was so Sachen sind. Und da fängt's bei mir, MA für Mitarbeiter, TL für Teamleiter, also solche Sachen, was du einfach festlegst, was im Unternehmen im Sprachgebrauch dran ist. Ich finde das super wichtig, weil ich habe bei vielen Unternehmen diesen ich weiß nicht, ob du das kennst, aber diesen Klassiker GF, GL. Was ist es denn? GF für Geschäftsführung, GL für Geschäftsleitung. Wenn du dann in einem Handbuch das richtig aufbaust und eine Suchfunktion machst, da kannst du im Prinzip, wenn du das wissen willst, wenn du wissen willst, was den Chef was angeht, da kannst du nach GL und GF suchen, weil es keine eindeutige, homogene Benennung durch System ist. Das ist jetzt ein Beispiel, wo wir es immer anfangen. Habe ich aber eine Kürzelliste, wo ich einmal definiere, unsere Geschäftsleitung wird mit GF abgekürzt. Also, dass ich das wirklich einmal festhalte, dass ich sage, so ist das im Unternehmen. Dann habe ich was verankert und habe was festgezurrt, dass ich weiß, was ist mit der Abkürzung gemeint und wie will ich sie verwenden. Und ganz kurz, ich bin kein Freund davon, das in jeder SOP zu machen, weil ich dann in jeder SOP, wenn ich es erstelle, die Gefahr habe, irgendein Kürzel doppelt zu verwenden oder dem Ding eine andere Bedeutung zu geben. Ich mache das anders, dadurch, dass ich viel digital mache, eigentlich nur noch digital mache. Ich habe im Prinzip in jeder SOP oben, sind bei mir mitgeltende Dokumente drinne und ein Abschnitt in der Nähe ist, hier gelangst du zu unserer Abkürzung. Das heißt, du drückst da einmal drauf und dann bist du sofort in der Kürzelliste oder in der Abkürzungsliste drin und kannst sofort, wenn du dich was interessiert im Prozess, gehst du kurz nach oben, drückst auf die Liste und bist auf einer zentralen Ablagestelle, wo alle drin sind. Da muss nicht jeder Füllefanz drinstehen, da muss nicht drinstehen als Abkürzung Info und als Langtext Information. Also das ist so Füllefanz-Kram, den kannst du dir da sparen, ja, sondern wirklich, was das Unternehmen betrifft und was echt wichtig ist. Ja,
ja.
Da kann man dann auch mal so Kappa oder so Sachen, ja, so wirst dann halt auch, wenn wir in so Kappa-Dingern reingehen, dass du einfach nochmal kurz erklärst, was ist ein Kappa. Ich erkläre dann meistens nochmal, was ein Minor und ein Major Non-Conformity ist, dass, wenn wir Auditberichte besprechen und dass wir Mitarbeiter da nochmal auch im Führungskreis nochmal so einen Blick reinwerfen, die nicht jeden Tag Audit sehen, dass die einfach nur, richtig, Minor ist nicht so schlimm wie Major. Und es ist halt, ja, also das sind so Dinge, die ich da einfach drin erkläre.
Ja, nee, das ist eigentlich auch so ein bisschen meine Idealvorstellung, dass ich ein elektronisches System habe, wo ich einfach meine Liste verlinken kann und die natürlich einfach durchsuchbar ist. Das heißt, wenn ich oben in einem Quellensystem in die Suche den Begriff reintippe, dann sollte ich den idealerweise dort auch finden.
Ja.
Weil das soll, sage ich mal, wie eine Google-Suche sein, nur dass ich halt die firmenspezifische Anleitung dafür finde, beziehungsweise Erklärung. Deswegen ist das eigentlich auch mein Mittel der Wahl, dass ich einfach diese zentral verwaltete Liste habe. Das in den SOPs am Anfang zu machen, das kann je nachdem manchmal ein bisschen Sinn machen. Aber generell für die Durchsuchbarkeit ist halt das andere einfach ein bisschen schöner, finde ich. Und ich finde auch wichtig, dass man da nicht nur einfach bei SOP vielleicht einfach nur die Übersetzung sagt oder den Namen auf Englisch und Deutsch, sondern dass man auch kurz zwei Sätze dazu schreibt, was ist das eigentlich. Also eine Abkürzungsliste ist für mich nicht nur eine Abkürzungsliste, sondern auch, sage ich mal, so ein bisschen so ein Glossar, wo du Sachen nachgucken kannst. Da darf auch gerne erklärt sein, was ist denn eigentlich eine Kappa-Maßnahme. Und da darf auch gerne stehen, wo ich vielleicht mehr dazu finde oder was das für uns im Unternehmen bedeutet oder wie ich einen Change definiere oder was Änderungsmanagement an der Stelle bedeutet. Also es ist für mich nicht nur exklusiv für Abkürzungen, sondern auch einfach, um ein bisschen Wörter zu erklären, gerade diese Standardwörter, die wir dem QM-System an der Stelle dann halt ein bisschen aufzwingen, weil wir sagen, es ist für die allgemeine Verständlichkeit auch zwischen Unternehmen notwendig.
Ja.
Dass all das, wo ich davon ausgehe, dass es halt nicht im Sprachgebrauch von jedem Mitarbeiter einfach automatisch drin ist oder wo ich sage, das müssen wir lernen. Und das geht ja in jede Richtung. Das geht ja nicht nur in die Richtung, dass ich sage, da kommen jetzt die QM-Begriffe rein. Da kommen auch gerne mal Begriffe auch aus der Produktion raus, die ich vielleicht nicht in meinem Sprachgebrauch habe. Deswegen, das aus jeder Abteilung sehe ich da eigentlich den Input gefordert, dass man sagt, das brauchst du hier, das sind die Abkürzungen, die wir bei uns an der Maschine benutzen, ob das einer jetzt der Einrichter ist, der Maschinenbediener, da gibt es ja ganz viele möglichen Abkürzungen und auch ich muss das ja verstehen, wenn ich Dokumente gegenlese.
Genau.
Und die Leute sollen halt auch so schreiben können, wie sie sprechen, ein bisschen mal im übertragenen Sinne und dafür ist das einfach notwendig.
Ja.
Also summa summarum, ich bin auch ein Fan grundsätzlich von den Listen, irgendwo muss diese Information stehen, wo sie am Ende steht, muss man gucken, wo es besser passt. Aber dann bitte auch ein bisschen mit Erklärung und ein bisschen Kontext und nicht einfach nur mit der puren Übersetzung.
Nee, genau, so ein bisschen Infos hinten dran, damit einfach klar ist, was los ist. Und es hilft für neue Mitarbeiter, die uns in Unternehmen reinkommen, einfach mal drüber fliegen oder sagen, hier, da steht's, damit, wenn sie im ersten Meeting die ganzen Abkürzungen vom Unternehmen, von den alten Hasen um die Ohren geworfen kriegen, dass sie dann nochmal einen Blick reinwerfen können, das hat er jetzt gemeint. Und hier heißt das so, früher im anderen Unternehmen hieß das so und das sind so Dinge, ja. Also da bin ich auch ein absoluter Fan von. Weil es halt einfach im Digitalen auch einfach ist. Du hast was Neues, du knallst das eben kurz mit da rein und dann ist die Sache erledigt, ja. Und dann ist es gelockt.
Ja, und ich bin ja sowieso ein großer Fan so von Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn ich halt nur eine Frage habe, dann kann ich sie mir halt auch beantworten, wenn das in einem guten elektronischen System steht. Ich meine, klar, niemand ist böse, wenn man mal nach einer Abkürzung fragt. Das sollte man sich niemals verkneifen. Das ist auch wichtig. Da darf man sich auch niemals dumm fühlen, weil manchmal weiß man es einfach nicht, weil es einfach nicht im Sprachgebrauch üblich ist, sowas.
Und selbst dann, ich hatte, glaube ich, die Tage, ich komme jetzt nicht drauf, aber ich hatte die Tage jetzt auch wieder eine Abkürzung, wo ich... denke ich, was will er denn jetzt? Schnell mal googeln dran. Da denke ich, was willst du denn jetzt von mir? Ja, also ich kann mich dran erinnern, ich kann mich daran erinnern, kurzen Ausflug. Ich hatte mal in einem Unternehmen angefangen und da waren Prüflisten und da stand NOC. Ich denke, was ist denn NOC? Und ich Google kommt Nationales Olympisches Komitee. Nur dass man da kurz, ich denke, was ist denn NOC? Bis ich dann irgendwann wirklich mal gefragt habe, was hä? Ey, weißt du das nicht? Das ist vollkommen nicht okay. Und da denke ich mir, ja, okay. Aber dann denke ich mir aber auf der anderen Seite wieder, wahrscheinlich kommen da jetzt auch deine Labor- und meine GMP-Kiste wieder drauf. Ich denke, du kannst doch aus dem okay jederzeit, wenn du vorne ein N davor machst, nicht okay machen. Also wäre OK und NOC auch für mich in keinster Weise eine adäquate Bewertung von irgendeinem Ergebnis und von irgendeinem Procedure, oder? Wie siehst du das? Also deswegen habe ich NOC nie in einen Kontext gebracht mit nicht okay, weil für mich das so so angreifbar und so easy einfach umzuwandeln war an der Stelle.
Ja, ich kann mich erinnern, dass ich kürzlich tatsächlich, glaube ich, was Ähnliches hatte, wo, ich weiß leider gerade den Begriff nicht mehr, es fällt mir nicht mehr ein, aber es war auch was Ähnliches zwischen okay,
ja,
und das andere war halt nicht okay, also es war nicht NOC oder sowas,
ja,
wo ich aber das auch im ersten Moment, weil das als Standardantwort drin stand, gar nicht gerafft habe so direkt. Es fällt mir jetzt leider halt überhaupt nicht mehr ein. Egal, vielleicht im Nachgang
mal. Nur kurz
kommen wir
in die Praxis früher, aber das sind so Dinge, wo dann einfach...
Ja, also das sind so Sachen, wo ich mir dann auch denke, also bei manchen ist das ja einfach so historisch gewachsen, weil das irgendwo mal herkam, irgendwo mal aufkam, vielleicht auch von einem Mitarbeiter, der schon gar nicht mehr im Unternehmen ist, da weiß man ja nie. Und das sind dann so Sachen, wo ich sage, brauchen wir das dann wirklich? Also wenn das unbedingt gewünscht ist und die Mitarbeiter alle dran gewöhnt sind, ich kann mich an sowas gewöhnen, aber ein großer Fan bin ich an der Stelle bei dem spezifischen Beispiel jetzt auch nicht, weil ich mir denke, die Sachen sollten schon klar differenzierbar sein. Also es sollte schon so sein wie ja und nein.
Genau.
Eindeutig definierbar, aber ich weiß, in vielen anderen QM-Systemen, ich glaube auch in der Automobilindustrie, gibt es da auch sehr spezifische Anforderungen, wie man sowas macht. Und am Ende müssen die Leute damit zurechtkommen. Also ich habe auch schon die wildesten Bezeichnungen für Abweichungen oder Nichtkonformitäten gesehen, die tatsächlich sehr interessant waren. Aber jetzt muss ich gerade überlegen, also ich habe auch schon mal den Begriff Anomalie gesehen für eine Abweichung. Da muss ich ein bisschen an Star Trek denken, aber
bist du auch im Kontext einfacher und eindeutiger, wie wenn du jetzt mit Anomalien anfängst.
Fand ich interessant. Also ich will da auch gar nicht sagen, dass das richtig oder falsch ist an der Stelle. Da, wie gesagt, die Sprache entscheidet man selber an der Stelle. Man macht es sich nur in der Außenkommunikation bei so Sachen manchmal ein bisschen schwieriger, weil die Sachen dann wirklich nicht nur intern, so wie extern halt ähnlich sein sollten. Das wäre dann so ein Punkt, wo ich sage, können wir uns dann nicht doch auf Abweichungen ändern. Ja. Bei dem NOC und OK sehe ich halt auch ein gewisses Risiko der Verwechslung. Und wenn mal jemand undeutlich schreibt, sofern noch was auf Papier passiert. Ich bin selber nicht jetzt der schöne Schreiberling, deswegen mag ich auch die digitalen Lösungen so. Aber würde ich gerne drum rumgehen an der Stelle, sage ich mal. Oder eine alternative Lösung diskutieren.
Ja, also das ist zusammenfassend, denke ich, es ist halt einfach wichtig, dass du als QMler das Gefühl hast, das Fingerchen hast mit der Sprache, wie es die Mitarbeiter verstehen und wie du die Dokumentation mit ihren Mitarbeitern zusammen so angenehm im Unternehmen und so verständlich ins Unternehmen bringst, dass es das Unternehmen versteht. Du aber auch auf der anderen Seite so ein Stück weit Richtung Geschäftsleitungen und Auditoren und externer Überwachung, nenne ich es jetzt einfach mal, es kann ja auch ein Lieferantenaudit oder was immer sein, so ein Stück weit dieser ganzen Sache gerecht wirst, dass du dich in so einer Sache leicht und einfach zurechtfindest und dem Auditor eine Möglichkeit gibst, das schön auf die Norm zu referenzieren, sich wiederzufinden und so Sachen reinzubringen. Klassisch, ich meine, so ein klassisches Beispiel ist echt Managementbewertung. Das heißt bei mir Managementbewertung, wenn ich was tue, dann hat das schon, dann ist das die Managementbewertung 2024 jetzt zum Beispiel, wenn ich es rückwärts betrachte. Aber ich werde auf gar keinen Fall die Normpunkte von A bis F müsste sein in der 9001, von A bis F oben runter tackern und dann eine neue Head-Überschrift machen mit Ergebnissen und dann noch irgendwie Verbesserungen oder was innen ableiten, sondern ich schreibe einen Text und da hat sich dann der Text dann so, wie ihn die Geschäftsleitung braucht und wie ihn die Geschäftsleitung schreibt. Ich gucke inhaltlich rüber, dass ich die Unterkapitel irgendwie wiederfinde in den Dingern, dass ich irgendwo auch wirklich mal was zu meinen Audit-Ergebnissen schreibe oder zur Prozessleistung. Ich schreibe da was. Aber das muss jetzt nicht für mich sein, dass es 9.3.2 oder was davor steht und bis tief ins Detail mit den Überschriften aus der Norm rausgehe, wenn du verstehst, was ich meine. Sondern da sage ich schon wieder, da nehme ich mir die Freiheit so, wie es die Geschäftsleitung gerne hätte oder so, wie soll es die Geschäftsleitung dann auch schreiben. Und da muss sich dann einer, der das Management-Bewertung sich angucken will, muss ich da reingucken. Ich übernehme nicht die Header 1:1 und ratter die Dinger runter. Das sehe ich nicht ein. Dann hat das Unternehmen in seltensten Fällen einen Mehrwert draus.
Ich denke auch, dass man das an dieser Stelle wirklich ein bisschen anpassen kann, weil die Norm oder die 9001, wenn wir von der Norm reden, reden wir ja oft so ein bisschen über die Standardnorm so ein bisschen. Aber das gilt eigentlich auch für ein bisschen höhere Normen. Geben ja gewisse Freiheiten, was das angeht. Und da bin ich auch der Meinung, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, man hält sich an Standardbegriffe, die Managementbewertung oder das Management-Review von mir aus auch noch. Aber wie ich die Sachen darunter gestalte, das gerne mit den eigenen Worten und so, dass es zu mir passt und so, dass es auch verständlich ist. Weil das sind ja teilweise Sachen, die auch im Unternehmen mal verteilt werden. Und das sollen alle verstehen, weil das sollen Missverständnisse vorbeugen, sage ich mal. Das soll für alle Verständnis sein, weil das sind Kommunikationsbasics. Und wenn so Kommunikation natürlich in die falsche Richtung läuft, kann das auch ein Kostenfaktor sein.
Ja.
Das sind dann halt ein paar Meetings, die man vielleicht mehr haben muss, vielleicht ein paar Missverständnisse, die man erst aufklären muss. Und da muss man, sage ich mal, ein bisschen inklusiv unterwegs sein, sodass man alle Ebenen einfach mit reinholt. Das heißt auch, dass ich, je nachdem, was ich da produziere, das auch mit entsprechend einfacher Sprache gestalte, ohne dass jetzt, sage ich mal, ich zu QM-Deutsch werde, zu BWL-lastig oder zu technisch in der Produktion. Ja. Das ist an gewissen Stellen sicherlich notwendig, aber da muss ich etwas empathisch sein gegenüber den anderen, wenn es um Dokumente geht, die halt in die andere Richtung auch gehen.
Absolut.
Und das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, aber in den meisten Unternehmen, wo ich bisher aktiv war, funktioniert das eigentlich ganz gut. Also ich habe selten damit Probleme gehabt, dass ich sage, okay, das sind jetzt Sachen, die jetzt komplett verkehrt sind. Manchmal sagt man als QMB, okay, da muss man vielleicht doch jetzt ein bisschen nachhelfen, weil man halt selber merkt, okay, das ist der Prozess jetzt sehr technisch beschrieben und das ist für mich vielleicht nicht so gut nachvollziehbar als Fachfremden. Und dann findet man da aber einen Mittelweg und im Endeffekt ist auch niemand böse, wenn man Sachen etwas einfacher beschreibt, weil dann kann man sie in der Regel auch kürzer beschreiben, weil wir sind ja auch große Fans davon, die Sachen nicht zu detailliert, wo nicht notwendig zu machen und auch technische Beschreibungen oder Dokumente auch einfach zu halten, die Anweisungen. Ich meine, es gibt auch Anleitungen für die Geräte und Maschinen, die sind schon detailliert genug. Dann muss man drumherum vom Regeln auch nicht das übertreiben. Deswegen, es sollte die Motivation auch sein, das Ganze übersichtlich zu gestalten und nicht nur einfach verständlich.
Ich bin ein großer Fan von Flowcharts und ich bin ein großer Fan von Bildern in Montageanweisungen. Wenn man produktionslastig reingeht, bin ich ein Freund vom ein visueller Typ und nicht der jetzt da DIN A4-Zettel voll Schriftgröße 8 runterrattert, um irgendwas bis ins Detail zu erklären. Weil du hast ja auf der nächsten Seite, das war auch wieder, wenn wir in einem Sprachthema sind und sind in der Einfachheit und sind in der Klarheit in der ganzen Kiste, du hast hier das nächste Thema, das muss ja einer erstellen, dann sollte es nochmal einer gegenlesen, haben wir ja auch schon mal gemacht, der nicht wirklich in der Abteilung ist, der muss es halt trotzdem mit einem leichten Verständnis von der Thematik haben, dass der grob sagt, alles klar, ich könnte damit was anfangen. Und dann hast du ja als nächstes das Schulungsthema. Wenn du so ausrollst, willst du das neuen Mitarbeitern zeigen, willst du vielleicht neue Prozesse deinen bestehenden Mitarbeitern erklären. Das sollte da schon so sein, dass sie eine Chance haben, das Gelesene so zu verstehen, ohne dass sie ein Studium anfangen. Also du weißt, was ich meine. Und das ist halt, das kriegst du halt mit Bildern, Flowcharts, einfacher Sprache, kurz und knackig, wesentlich besser hin, wie ausschweifendes Palaver an der Stelle.
Ja, Romane liest eigentlich niemand gerne im QM. Zumindest habe ich noch keine guten QM-Romane gelesen, muss ich zugeben. Ich versuche auch zu vermeiden, sie zu schreiben.
Ja.
Und dasselbe gilt für mich aber auch für die Flowcharts. Ich finde es gut, dass du die gerade angesprochen hast. Ich finde, Flowcharts sind ein hervorragendes Mittel, um Abläufe darzustellen, wo ich keinen Text brauche. Und das muss man immer ein bisschen abwägen, weil manchmal bin ich der Meinung, sind ein paar Zeilen auch besser. Aber Flowcharts können mir das Ganze schon sehr stark erleichtern, gerade wenn es um simple Abläufe geht. Und das spart auch einfach ein bisschen Platz und sie sind einfacher verständlich. Aber auch bei Flowcharts gilt für mich dasselbe, was wir jetzt über Texte gesagt haben. Du musst sie verständlich darstellen. Es bringt nichts, wenn ich x Linien habe, die sich alle kreuzen und am Ende sieht das mehr nach einem Brainstorming aus als nach einem klaren Flow, der ja im Wort steckt. Es sollte schon ein Flow da drin sein. Es sollte ein nachvollziehbarer Ablauf dargestellt werden. Und ich muss in meine Kästchen, die ich da habe, auch sinnvolle Sachen reinschreiben. Also bitte keine Einzelbegriffe, die dann am Ende auch wieder niemand versteht.
Irgendwelche Kürzel.
Oder irgendwelche Kürzel, Abkürzungen, was da passiert. Immer dran denken, andere Leute müssen diesen Flowchart auch verstehen. Und da gelten dieselben Sachen wie für den Text.
Aber das finde ich wieder als meine Aufgabe als QMler, wenn ich in die Produktion reingehe oder gehe in eine Abteilung rein und sage, pass mal auf, jetzt Mama Klassiker, da gehen wir immer drauf. Mama Bewerberprozess. Und dann sagt die, boah, soll ich dir jetzt vier DIN A4 Seiten runterschreiben? Was mache ich? Nee, pass auf, ganz einfach. Mach einen Flowchart. Nimm BPMN, nimm einen Editor, muss kein Visio kaufen, wenn die schon klar Flowchart. Ah, Visio, nein, brauchst kein Visio. Nimm hier das Tool, pass auf, geh an die Hand, spiel mal ein bisschen, bastel mal und die kriegen das in der Regel hin. Oder schreibt mir es einfach die Steps mit Buzzwords. Und dann kommt auch was zurück. Das kann auch mal so aussehen wie so eine Brainstorming-Landkarte, wo ich erstmal denke, oh, um Gottes Willen. Aber für sie oder für die Person, die mir das geschrieben hat, ist das genauso eindeutig. Und dann ist es auch schon wieder genau meine Aufgabe zu gucken und mich in diese Thematik reinzudenken, was die jetzt gemacht hat und die Knoten rauszuziehen und mit meiner Erfahrung, wie man einfach Programme oder Flowcharts aufbaut, ob ich jetzt eine Swimlane draus mache, mach's von oben nach unten, whatever was, aber ich habe was, was mir die Person gegeben hat, das ist eine gute Basis und die entwirre ich so, dass der Auditor oder alle anderen nachher auch wieder glücklich sind und das einfach und verständlich rüberbekommen haben. Also auch das sind Dinge, die ich tue in meiner Tätigkeit und wo ich einfach dabei bin. Ich bin froh, wenn ich was von den Abteilungen kriege. Ganz wichtig, alle Abteilungen arbeiten mit. Aber wenn ich halt einfach das Gefühl habe, ist jetzt einer zu verkopft in dieser Thematik dran, dann greife ich mir das Ganze und entzerre, rede nochmal mit ihm, baue was um und sag, pass auf, ich habe jetzt mal deine Idee super, ich habe jetzt mir nochmal was anderes da überlegt und Gedanken gemacht, könnte man das so und so auch darstellen, wäre das nicht einfacher? Und dann finden wir eine Lösung und dann hast du echt ein gutes Ergebnis.
Ich sehe den QM-Menschen an der Stelle da ja auch wirklich so ein bisschen als Moderator, so. Dass der halt moderiert zwischen den verschiedenen Themen, weil Ziel der Sache ist so, alles so ein bisschen zu verknüpfen, weil das QM-System hat ja im besten Fall überall so ein bisschen seine Fühler ausgestreckt oder Finger drin. Und diese Vernetzung zu managen so ein bisschen und die Kommunikation auch zu erlauben, das ist halt deine Aufgabe als QM-Manager, dass du sagst, ich versuche, dieses System zusammenzuhalten, so verständlich wie möglich für alle zu machen, so offen wie möglich für alle zu machen und diese Balance halt zu halten. Und dazu gehört halt genau das, was du gesagt hast. Irgendwo muss man ja anfangen. Das heißt, das ist auch etwas, was über die Zeit einfach reift. Und das kann auch der chaotische Prozess erstmal am Anfang sein, das Brainstorming, und am Ende reduziert man ein bisschen. Es ist wie in der Werbung, man versucht so auf das Minimal oder auf die Essenz zu reduzieren. Und das ist halt die Challenge dabei.
Ich muss gerade so ein bisschen grinsen, sorry. Der Satz, der QM-Manager versucht, das QM-System zusammenzuhalten. Ja, also, und auch der
Ja, okay.
Mentor, also der QM-Manager jongliert das System so, dass das einigermaßen, das, nein, also, ja, der QM-Manager koordiniert die Kommunikation zwischen Auditoren, externen Stellen und interner und schafft eine Dokumentationsgrundlage, wo alle mit happy und glücklich sind und wo ein kollaboratives Zusammenarbeiten möglich ist.
Genau, du hast es jetzt
Und das
wesentlich schöner
bedeutet
ausgedrückt.
auch manchmal die Aussage, er versucht, das QM-System zusammenzuhalten, weil zwischendurch machen wir uns auch alle nichts vor. Keine Welt ist perfekt. Zwischendurch muss auch ein QM-Manager mal irgendeiner Abteilung und irgendeiner Person mal in den Hintern treten, dass es jetzt mal ein Stück weitergeht da, dass man es mal pusht, dass man sich jetzt mal mit der Thematik auseinandersetzt, dass man jetzt den Prozess mal fertig macht, etc. pp. Wir sind QM-Manager, man möge es mir verzeihen, wir sind auch alle ein Stück weit Kindergärtner und Pädagogen an dieser Stelle und versuchen wortwörtlich Dinge zusammenzuhalten. Oha, habe ich mich im Kopf und Kragen gesprochen? Nein, glaube ich nicht.
Ja, also Kindergärtner finde ich jetzt schon etwas sehr speziell. Ich glaube, das ist etwas, was tatsächlich der ein oder andere Geschäftsführer sich auch manchmal denkt.
Bei Kindergärtnern bin ich jetzt einfach bei so einer Gruppe, die einfach am Spielen und am Arbeiten ist und du versuchst, die einfach strukturiert wieder in ein System reinzukriegen. Also Kindergärtner im Sinne von, ja, du versuchst was reinzubringen, ja.
Genau. Und im Endeffekt, was ich schön finde an diesem Vergleich, solange die Kinder spielen, ist ja alles gut.
Kommen sie nicht auf dumme Ideen?
Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich bin immer froh, wenn mir jemand überhaupt Input liefern, weil wir als QM-Manager, wir können nicht alles füllen. Nicht nur aus Zeitgründen, sondern auch aus Kompetenzgründen manchmal, weil wir nicht jeden Prozess bis ins Detail kennen und auch nicht die super relevanten Sachen vielleicht einer heiklen Produktion immer so genau abschätzen können, weil, haben wir am Anfang schon gesagt, nur der Prozessverantwortliche kennt den Prozess wirklich am allerbesten. Und da sind wir ja auf den Input auch angewiesen. Deswegen bin ich immer wahnsinnig froh, wenn die Leute mitmachen. Und da finde ich es auch wichtig, dass man den Leuten auch diese Gestaltungsfreiheit lässt und auch ein bisschen spielen am Anfang, wenn es darum geht, was Neues zu machen. Und ich finde es ganz wichtig an der Sache, dass man die Leute da auch nicht ausbremst. Wer motiviert ist und mitmachen will, der soll das tun und der soll das auch tun dürfen. Und der soll das, um nochmal auf die Sprache zu können, auch in seiner eigenen Sprache machen dürfen. Ich finde es wichtig, dass man hier nicht am Anfang die Leute ausbremst und in ein Konstrukt reindrückt, was ihnen nicht mehr erlaubt, die Prozesse oder das Ganze so zu gestalten, wie es denn eigentlich wirklich ist. Und ich denke, wir fangen halt dort an, dass man das erstmal so nimmt, wie es ist und das als Basis nimmt, um darauf aufzubauen. Und dann guckt man, wo finden wir vielleicht mehr Gemeinsamkeiten, wo können wir noch was anpassen, wo kann man das Ganze einfach verbessern an der Stelle. Aber ich finde es wirklich wichtig, dass man die Leute auch nicht ausbremst mit komplexer Sprache oder so strikten Vorgaben, dass sie gar nicht mehr die Möglichkeit haben, sich überhaupt darin zu bewegen, weil ich als QMB ein Konstrukt vorgebe, praktisch ein Quadrat oder ein Viereck, aber die Leute mit einem Kreis zu mir kommen. Und das muss irgendwie zusammenpassen. Und ich kann nicht jeden in so ein Konzept auch aus Sprache und aus Normvorgaben reinzwängen, ohne das vorher ein bisschen aufzubereiten, vorzubereiten und dazwischen Kommunikation zu erlauben.
Michael, ein besseres Schlusswort hätte ich nicht treffen können. Volle Zustimmung. Dass die Quintessenz ist wirklich genau das, was du gesagt hast. Stülpe als QMB nicht deine Ideen über die ganze Sache drüber, sondern sei offen, hör der ganzen Sache zu, nimm dich der Sache an und baue das System mit den Mitarbeitern so auf, dass es verständlich und einfach ist. Und bestehe nicht auf Dokumentenlenkung nach Normkapiteln.
Genau, dass wir uns da einfach ein bisschen die Freiheit bewahren und auch die Kreativität manchmal, weil auch QM-Systeme dürfen mal kreativ sein.
Auch das.
Genauso wie die Unternehmen selbst. Und da müssen wir uns gar nicht so stark einzäumen, weil wir haben viel Freiheiten. Man muss halt ein bisschen gucken, wo passt's, wo muss ich ein paar Zäune bauen. Aber am Ende ist es so individuell wie jedes Unternehmen selbst.
Ja, und auch da, jetzt habe ich dein Schlusswort schon gelobt, auch da ist so eine Sache drin, auch wie wir das als QMler schreiben, ist ja immer auch so die Sache, wie einfach habe ich es dem Unternehmen und wie angreifbar bin ich an der Sache. Für mich ist so der Klassikerspruch, wo jetzt wahrscheinlich jeder schmunzelt, der das hat, in regelmäßigen Abständen, in angemessenem Umfang. Das sind so Dinge, die wir ja auch dann bei solchen Sachen mal reinschreiben, weil wir uns einfach die Flexibilität, wovon du eben gesprochen hast, auch so ein Stück weit nicht nehmen wollen. Ja, oder jährlich. Jährlich ist was anderes wie einmal im Jahr. Einmal im Jahr bedeutet einmal am 31. Dezember und einmal am 1. Januar. Dann hast du es einmal im Jahr gemacht. Machst du es jährlich, hast es letztes Jahr im Mai gehabt, wäre cool, wird es im nächsten Jahr auch wieder. Also das sind so Dinge, wo man einfach, wo ich beim Schreiben von solchen Sachen aufpasse. Aber das ist meine Aufgabe als QMler, das ist nicht die Aufgabe des Mitarbeiters. Das muss ich ganz fair sagen, wo ich dann ein Stück weit aufpassen muss, sagen, wo hole ich mir ein Stück die Flexibilität rein in die ganze Kiste? Welches Wort wähle ich? Und was hat mein Mitarbeiter vielleicht da reingeschrieben, wo ich sage, boah, das könnte man ein wenig schwächer beschreiben oder mit ein wenig mehr Gummi beschreiben, dann ist es immer noch genauso wirksam und genauso gut. Aber wenn es einer durchliest, der das bewerten will, greift mich nicht, weil ich es halt 3 Tage später gemacht habe, wie es theoretisch mein Mitarbeiter vorgesehen hat in dem Dokument drin. Wenn er reinschreibt, wir bewerten immer am 20.01. an jedem 20. des Monats schreiben wir ein Meeting-Protokoll oder sowas. Und dann ist halt, wo willst du hin, ja, an der Stelle? Wir schreiben es einmal im Monat, wir schreiben es monatlich, ja, an regelmäßigen Abständen finden Meetings statt. Das sind so Dinge, wo man dann als QMler die Kreativität reinbringt, finde ich.
Jetzt sind wir vom Schlusswort gleich in ein neues, interessantes Fass reingesprungen.
Ja.
Mit diesem Zeitding, da triggerst du mich da nämlich an, weil das ist auch sowas, wo ich sage, da muss man extrem vorsichtig sein. Weil einerseits bin ich auch der Meinung, man darf sich nicht zu sehr die Sachen auferlegen, weil ein QM-System ist immer noch ein reguliertes System. Und wenn ich schreibe, dass ich etwas mache, dann muss ich mich auch dran halten eigentlich.
Genau,
das ist auch immer so ein Standardsatz, den ich den Leuten sage, überlegt euch genau, was ihr aufschreibt. Das passt für standardisierte Sachen, aber wenn etwas hochindividuell ist und ihr es jedes Mal anders macht, braucht ihr das so nicht aufzuschreiben. Das steckt ja schon im Wort, SOP zum Beispiel. Und überlegt, was ihr euch selber auch hier für Zäune baut an der Stelle.
Genau.
Und weil ihr zwängt euch gegebenenfalls in etwas, das ihr tun müsst, was am Ende vielleicht nicht die Realität abbildet, weil ihr es doch anders macht. Und das gilt genau für diese zeitlichen Vorgaben. Wobei man da wirklich immer ein bisschen im Detail gucken muss, nämlich etwas, was ich gerade im regulierten Umfeld ungern lese und was auch Auditoren ungern lesen, ist das Wort zeitnah an der Stelle.
Ja.
Weil die Auffassung von Zeit ist sehr unterschiedlich. Für den einen ist zeitnah innerhalb der nächsten 2 Stunden, für den nächsten innerhalb der nächsten 2 Wochen.
Ja. Ohne unangemessene Verzögerung. Umgehend, zeitnah, direkt im Anschluss.
Das sind so Wörter, die ich nicht gerne lese, wo ich auch sage, überlegt es euch an der Stelle ein bisschen anders. Entweder finden wir eine Regelung, weil wir sagen, wir wollen das wirklich zu einem spezifischen Zeitpunkt machen, so wie du das gesagt hast, oder wir wollen das im Rahmen des Jahres irgendwann machen, so wie du gerade eben schön gesagt hast, jährlich oder im Laufe des Jahres irgendwie. Ja. Überlegt euch wirklich, was diese Sachen, die man da schreibt, bedeuten. Und manche Wörter würde ich aussparen. Wie gesagt, zeitnah, das ist für mich zu viel Interpretationsspielraum drin.
Ja.
Ich lese das Wort immer noch sehr häufig. Ich finde es, glaube ich, auch manchmal noch in alten Sachen, die ich selber geschrieben habe früher mal. Aber wenn ich das sehe, inzwischen gucke ich schon bei solchen Wörtern drauf, dass ich sie dann raus eliminiere. Also das ist ja auch so ein bisschen Wandel, ne? Das ist auch ein bisschen Erfahrung an der Stelle. Und über die Zeit wächst ja auch QM-Dokumentation und die ist ja nicht in Stein gemeißelt. Und ich bin auch ein großer Fan, so Sachen dann auch lebendig zu halten und einfach ein bisschen auch zu ändern. Und wenn ich bei mir in alter Dokumentation von vor einigen Jahren sowas noch finde, beim nächsten Update, wenn ich was Wichtiges an der SOP zu ändern habe, dann tue ich das auch ändern. Nur weil da zeitnah drin steht, heißt das nicht, dass ich das Dokument sofort ändern muss und eine neue Version brauche. Das bitte nicht. Wegen sprachlichen Eigenschaften muss man nicht sofort eine SOP ändern, wenn das nichts Katastrophales ist. Aber wenn man sowieso einige Sachen ändern möchte, dann sowas gerne mitnehmen.
Vor allen Dingen hast du dann, wir werden echt nicht fertig, vor allen Dingen hast du dann wieder die Sache, wenn du einen Change in einem Prozess machst, wo du einfach nur die Zeiten änderst, sage ich jetzt mal, was du jetzt angesprochen hast. Und das guckt sich einer an. Und er sagt, ach, hier haben Sie jetzt eine neue Version. Was war denn in der alten Version? Ja, in der alten Version hatten wir drinstehen immer dann und dann. Und jetzt haben wir uns ein bisschen mehr Flexibilität. Wir haben es rausgemacht. Ja, warum haben Sie das denn getan? Aus welchem Grund? Gibt es irgendwelche Gründe, warum? Also ich würde sowas auch in Releases und in Changes mit anderen Inhalten mit reinpacken. Ja.
Ja.
Um mal ein Nähkästchen aufzumachen, ja.
Ja, also ich will es nicht nur woanders reinpacken, um das zu verstecken. Das ist überhaupt nicht
der Absicht. Nee, verstecken nicht, aber
neue Versionen heißt auch immer gerne mal neue Schulung. Und ich muss mir bei den Änderungen auch immer überlegen, muss ich jetzt dieses System komplett neu antriggern, dass die Leute das jetzt alle nochmal eine Benachrichtigung kriegen, es gibt was Neues, sich das angucken müssen und ob dieser Zeitaufwand wirklich an der Stelle gerechtfertigt ist. Weil es ist absolut sinnvoll, in den Änderungen erstmal einiges zu sammeln und dann ein Release zu machen, wo sich das wirklich lohnt. Und du hast gerade noch was Wichtiges angesprochen. Gerade wenn ich solche Zeiten ändere oder solche Vorgehensweisen, die terminiert sind vielleicht auf eine bestimmte Zeit, da können dann auch gerne mal Rückfragen kommen. An der Stelle auch vielleicht nochmal die Empfehlung, wirklich das Ganze sich so ein bisschen risikobasiert anzugucken und dann auch eine entsprechende Antwort parat zu haben, wenn mich der Auditor fragt, warum macht ihr das denn anders? Dann kann man sagen, wir haben uns das überlegt, sei das im Management Review oder irgendwo anders. Warum machen wir das? Wie ist es sinnvoll für uns? Und wir sind am Ende zum Ergebnis gekommen, so ist es besser. Wir haben auch, wenn es um Überwachungsthemen geht, auch aus der Vergangenheit gelernt und haben uns das angeguckt. Wie oft ist was aufgetreten? Und das kann man ja alles entsprechend erklären.
Da ist aber auch, ist das Management Review dann aber auch ein super Werkzeug. Jetzt hast du mich wieder angetriggert, weil ich das gerade aktuell auch bei zwei Kunden habe, wo wir halt einfach Schulungsintervalle hochgesetzt haben und auch Kalibrierungsintervalle und solche Themen einfach hochgesetzt haben. Da schreibe ich halt das Management Review rein, ja. Kapitel Schulung und Bewertung, Kompetenz der Mitarbeiter. Wenn wir uns über das Thema unterhalten an dieser Stelle, dann schreibe ich halt einfach rein, dass wir in den letzten 5 Jahren gemerkt haben, dass die Schulung jährlich sehr guten Erfolg haben, dass das alles funktioniert. Wir aber jetzt der Meinung sind, wir splitten das aufgrund, dass es so viele sind, Schulungen. Die Schulungen sind artverwandt, so dass wir in Zukunft jedes Jahr einmal die eine, einmal die andere machen. Da kann man auch reinschreiben, wenn man unten, wir haben uns das Labor nochmal angeguckt, wir haben uns die Prüfmittel nochmal angeguckt, wir setzen jetzt einfach nochmal reingeschrieben, dass wir mitgekriegt haben, dass wir den Intervall von irgendwelchen Prüfdokumenten nach oben, von Prüflingen nach oben gesetzt haben, etc. pp. Auch das ist ein super Tool, wo man das einfach nochmal dokumentiert beschreiben kann, das nochmal mit der Geschäftsleitung abstimmen kann, dass die Bescheid wissen, wo, wenn Fragen kommen, einfach sagen kann, hier, da steht's. Ja.
Ja. Insofern würde ich sagen, müssen wir so langsam doch dann etwas zum Schluss kommen, weil wir sonst mal wieder die Länge dieses Podcasts massiv überstrapazieren.
Ich glaube, die halbe Stunde haben wir gecrashed, ja.
Ich glaube, die haben wir schon lange gecrashed. Ja. Aber man sieht einfach, wie interessant dieses Thema ist, weil das Thema ist ja in der Basis an sich Kommunikation. Und Kommunikation ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema, was sich einfach über alle Ebenen im Unternehmen zieht und was auch einfach für Verständnis im Unternehmen sorgt. Und Ziel unseres QM-Systems ist es ja auch einfach, die verschiedenen Abteilungen zu verknüpfen in einer sinnvollen Art und Weise und die Informationen, die wir von dort aus bekommen, auch schön darzubieten, dass sie für alle verständlich sind. Und daher einfach ein spannendes Thema. Wie übersetzen wir QM ins Deutsche oder umgekehrt? Wie machen wir QM natürlich begreifbar für alle? Das ist manchmal auch nicht so einfach, weil QM bei manch einem schon auch ein etwas verbrannterer Begriff sein könnte.
Ja,
aber es ist einfach sehr spannend, wie wir unsere Sprache an der Stelle einsetzen können. Und an der Stelle muss man wirklich ein bisschen Geduld mitbringen als QMB für andere und bitte die anderen auch für uns als QMBs etwas Rücksicht nehmen, denn wir müssen manchmal natürlich sprachlich von der Norm her etwas jonglieren. Und mit genügend Kommunikation sollte das alles eigentlich kein Problem werden. Und manchmal darf man auch mal über die Begriffe lachen oder das etwas entspannter sehen.
Ja. So, jetzt vielen Dank für dein zweites Schlusswort, was jetzt wirklich das Schlusswort ist. Danke an alle, die zugehört haben. Wenn ihr Fragen habt, wenn wir euch was beantworten können, wenn ihr der Meinung seid, wir haben Firlefanz erzählt oder habt Anmerkungen, schreibt uns gerne eine Mail, folgt uns bei LinkedIn. Wir haben eine Webseite www.qm-talk.de. Da könnt ihr Folgen runterladen, da könnt ihr uns aber auch kontaktieren. Da sind unsere Kontaktadressen nochmal drauf. Ansonsten sage ich schon mal vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich glaube, wir kriegen wieder ein Thema, was kurzweilig ist, auf die Agenda drauf. Und bis dahin, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss.
Von mir aus auch. Eine gute Zeit. Bis in 2 Wochen und ein schönes Wochenende.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, besucht uns gerne unter www.qm-talk.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.